Jo, guten Morgen. Können wir heute am Brückentag dann gleich ordentlich einsteigen in eine neue Materie? Und zwar in die Differentialgleichung. Ein Thema, was Sie genauso wie andere Kapitel, die wir in der Mathematik behandeln, oft begleiten wird. Und das wird auch also die nächsten paar Semester so sein. Differentialgleichungen sind eines der wichtigsten Themen, die wir überhaupt behandeln müssen. Es gibt, so wie bei Integrationen, und wir werden gleich sehen, warum das irgendwie miteinander verwandt ist, bei den Differentialgleichungen eigentlich beliebig viele Möglichkeiten, eine Gleichung zu lösen. Beziehungsweise auch beliebig viele Notwendigkeiten, eine Gleichung zu lösen. Und deswegen, weil dann auch die Tabellenwerke, die halt eben dahinter stehen, relativ ausführlich sein müssen, hat man eine gewisse Nomenklatur erarbeitet und die will ich dann erstmal vorführen. Also Differentialgleichung, großes Thema. Und wir hatten es letztes Mal schon hingeschrieben, Differentialgleichung ist ja etwas, wo wir eine unbekannte Funktion in einer Funktion wiederum haben, eine Ableitung von dieser Funktion, die zweite Ableitung noch von der Funktion und die n-te Ableitung von der Funktion und das x selbst. Und das ist dann am Ende 0. So, und jetzt kommen wir genau in die Nomenklatur rein. Wenn wir das also so beschreiben wollen, das ist ja jetzt erstmal beliebig hier, was da steht, dann bezeichnen wir als die Ordnung einer Differentialgleichung die höchste Ableitung, die vorkommt. Also in dem Fall das y-nte Ableitung wäre dann die n-te Ordnung einer Differentialgleichung. Dann gibt es den sogenannten Grad einer Differentialgleichung. Das ist etwas wie die höchste Potenz in einem Term. Also könnte ja sein, dass wir so etwas haben wie y² von x mal y' von x. Ja, so als ein Term. Und dann wäre das in dem Fall die höchste Potenz, wäre hier hoch 2, hier hoch 1. Ich schreibe es mal explizit dazu. Also die erste Ableitung, aber die einmal. Und dann wäre hier der Grad wäre dann 3. Hier oben hätten wir die Ordnung n. So, dann gibt es die Unterscheidung zwischen gewöhnlichen partiellen Differentialgleichungen. Und das ist einfach die Frage, hängt die Funktion, die wir hier betrachten, das y von x, hängt das halt eben nur von einem x ab? Dann sprechen wir von einer gewöhnlichen Differentialgleichung oder hängt es halt eben von y x-Vektor ab, also x1, x2, x3. Dann ist es eine partielle Differentialgleichung. Das heißt, dementsprechend haben wir dann in dem ersten Fall auch nur so Terme mit d nach dx, ich sage mal hoch n, angewandt auf y von x. Und im zweiten Fall haben wir halt eben d nach dx1, d nach dx2, angewandt auf y von x. Also jetzt mal als ein Spezialfall. Das wäre jetzt so die Unterscheidung, gewöhnliche Differentialgleichung nur von einer Variable und dementsprechend auch die Ableitung nur nach einer partielle von mehreren Variablen und dementsprechend auch die Ableitungen halt eben nach all diesen möglichen Variablen, die es da gibt. Und wir werden dann nachher noch ein paar andere Unterscheidungen hinschreiben, homogen und inhomogen. Also Differentialgleichung. Bei den Homogenen haben wir tatsächlich halt eben am Ende f von ist gleich 0 stehen. Bei den anderen haben wir so etwas stehen wie f von ist gleich eine Konstante c oder ist auch von mir aus ein c von x noch dazu. Also das wäre so die Unterscheidung zwischen Homogene und Inhomogene. Warum wir das brauchen, ich hatte es schon gesagt, weil alle Tabellenwerke, die Sie nutzen können, um Differentialgleichungen zu lösen, zu knacken, halt eben immer so eine Unterscheidung erstmal haben, handelt es sich überhaupt um eine gewöhnliche partielle Differenzialgleichung, welche Ordnung hat die, welchen Grad hat die, und dann findet man halt eben die eine oder andere Lösungsform, die wir auch im Rahmen der Vorlesung halt eben hier nicht behandeln können. Ich lasse mir noch ein bisschen Platz, weil wir noch zwei, drei andere Unterscheidungen hinkriegen werden. Wir gehen aber erstmal in ein paar Beispiele rein, damit das ein bisschen klarer wird. Jeder von Ihnen kennt so etwas wie die Feder, die wir schon in der Schule wahrscheinlich behandelt haben. Da hängt also an der Feder eine Masse M. Und ich habe auf der einen Seite, wenn ich die Feder auslenke, die Federkraft F ist gleich minus K mal X. Und wenn ich jetzt die Feder halt eben losschnalzen lasse, nachdem ich sie ausgelenkt habe, dann habe ich hier eine Verursachung, nämlich das minus K mal X, und auf der anderen Seite eine Wirkung, nämlich M mal A. Und wir wissen, dass dieses M mal A auch als MX2-Punkt geschrieben werden kann. Und das X ist an der Stelle eine Funktion der Zeit T. So, das heißt, wenn ich die jetzt hinschreibe, also F gleich F, dann habe ich hier minus K mal X ist gleich M mal X2 Punkt oder halt eben MX2 Punkt plus K mal X gleich 0. So, jetzt können wir uns überlegen, das ist eine Differentialgleichung, X ist die unbekannte Funktion, T ist die Variable. Welche Ordnung ist die Differentialgleichung? Zweiten Grades, genau. Und welchen Grad hat die? Entschuldigung, zweite Ordnung. Und welchen Grad hat sie? Ja? Eins, genau. So, wir können uns überlegen, gewöhnlich partiell. Auch keine Schwierigkeit. Das ist eine gewöhnliche, weil sie ist ja nur von t abhängig, also nur von einer Variablen. Und ist es eine homogene und eine inhomogene Differentialgleichung? Ja. Homogen. So, das heißt also, hier hat man im Prinzip die Klassifizierung, die wir da vorne hingeschrieben haben, schon erledigt. Jo, Sie alle kennen die Schwingungsgleichung oder auch noch nicht. Wir werden sie irgendwann nochmal herleiten und dann halt eben auch damit spielen, wie die Lösungen aussehen. Nur heute halt eben mal so als Einstieg. Also ich habe eine Seite, eingespannte Seite. Die rege ich irgendwie am Anfang mal an. Das ist jetzt keine Seite, wie wir sie üblicherweise halt eben als reine Grund- oder Oberschwingung sehen würden, sondern das ist jetzt irgendein Gemisch, was ich da vorne jetzt handgemalt habe. Aber die Differentialgleichung, diese Seite hier, die ist wie folgt. Wie gesagt, ich leite es jetzt nicht ab. So, da gibt es drei Größen, die noch quasi von der Seite her kommen, nämlich das Rho als Massendichte, das F als die Fläche, also die Querschnittsfläche, und das S ist auch eine Materialeigenschaft, nämlich eine Längskraft in der Seite. Das ist jetzt mal unwichtig. Wichtiger ist, wir haben jetzt hier eine Verknüpfung, ich könnte jetzt auch etwas anders schreiben. Nämlich so, eine Verknüpfung zwischen zwei Termen, und jo, versuchen wir einfach mal wieder, welche Ordnung, oder fangen wir unten an, homogen oder inhomogen, sieht jede sofort, jemand anderes, ist zu trivial, ne? Okay, also machen wir homogen, partiell oder gewöhnlich, partiell, weil... Ja, erstens, man sieht es an den Ds, okay, aber es geht halt eben auch nach zwei verschiedenen, ja, mehr als eine Variable, nämlich x und t. Ich habe es also einerseits explizit hier in das y von x und t reingeschrieben, auf der anderen Seite sieht man es auch hier nochmal durch die Differenziation. So, Ordnung der Differentialgleichung. Ja,
Ja, zweite Ordnung.
Zweite Ordnung. Und welchen Grad hat die?
Ja, ersten Grad.
Ersten Grad, ne? Weil die zweite Ordnung kommt, also die zweite Ableitung, könnte ich jetzt hier mal so rein formal überall ein hoch 1 hinschreiben. Macht kein Mensch, aber um es ganz plastisch zu machen, ja, und dann werden wir sofort sehen, aha, das ist ersten Grades. So, Differentialgleichungen, die ersten Grades sind, die nennt man dann auch lineare Differentialgleichungen. Also nochmal ein ganz wichtiger Begriff, weil das auch nochmal etwas ist, was auch quasi explizit in vielen Tabellenwerken nochmal drüber steht. Da steht dann nicht ersten Grades, sondern steht halt eben lineare Differentialgleichung. Okay. Und die Differentialgleichung, so wie wir sie da stehen haben, die ist dann schon wieder verwandt oder eigentlich identisch mit einer Differentialgleichung, wie wir sie zum Beispiel aus der Elektrizitätslehre kennen, nämlich eine Differentialgleichung, die so aussieht. Ja, die ist vollkommen identisch. Das Einzige, was halt eben unterschiedlich ist, sind diese Vorfaktoren. S durch Rho durch F auf der einen Seite und 1 durch C² auf der anderen Seite. Bei dem C² verbirgt sich tatsächlich das dahinter, was man vermuten könnte, nämlich die Lichtgeschwindigkeit C. Das heißt also, wenn wir uns die Differentialgleichung anschauen, wissen wir sofort, dass sich diese Welle hier mit der Lichtgeschwindigkeit C fortpflanzt. Und wir können auch sofort sagen, wie die Welle sich fortpflanzt, nämlich auch mit der Wurzel aus S, also genauer gesagt Wurzel aus Rho mal F durch S. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich diese Welle fortpflanzt. Allerdings auf der Seite selbst. Warum wir das so rauskriegen, das sehen wir dann zum späteren Zeitpunkt. So, jetzt haben wir zwar schön die Differentialgleichung hingeschrieben, aber eigentlich ist die Differentialgleichung ja nur der erste Schritt, um ein physikalisches Phänomen zu lösen, zu bewerten. Was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen die Differentialgleichung lösen. Das heißt, wir suchen also irgendwelche Ausdrücke für das x, wir suchen hier irgendwelche Ausdrücke für das y von x und t und hier genauso. Wir werden noch ein paar Beispiele kennenlernen, wo wir das dann anwenden können. Das heißt also, wir suchen eine Lösung für die unbekannte Funktion, die dann von einer oder von mehreren Variablen abhängig ist. Und im Allgemeinen suchen wir eigentlich eine beliebige Lösung. Das heißt also A, eine Lösung, die die Differentialgleichung komplett erfüllt. Also es darf nicht irgendein Term überbleiben oder es darf nicht irgendein Term unaufgelöst bleiben. A. Und B soll die Lösung aber im Allgemeinen auch so allgemein gehalten sein, wie es überhaupt nur geht. Und das heißt, wir müssen letztendlich irgendeine Art von Integration durchführen, um von dem x2-Punkt oder von dem d2y nach dx², d2y nach dt² halt eben rückwärts rauszukriegen, wie sieht eigentlich das x von t aus, wie sieht eigentlich das y von x und t aus. Deswegen haben diese Differentialgleichungen anschließend natürlich etwas damit zu tun, dass wir integrieren müssen, um die Lösung herauszubekommen. Und ja, wie so immer, wenn wir integrieren, was passiert? Wir integrieren erstmal unbestimmt. Und was passiert beim unbestimmten Integrieren? Es kommt irgendeine Integrationskonstante dazu. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier Differentialgleichungen haben wie x2-Punkt und so weiter, dann erwarten wir nicht nur eine Integrationskonstante, sondern schlimmer sogar noch zwei Integrationskonstanten. Wenn wir so etwas haben wie d2y nach dx², erwarten wir da schon mal zwei Integrationskonstanten. Und wenn wir dann noch so einen Term haben, d2y nach dt², erwarten wir nochmal zwei Integrationskonstanten. Das heißt also hier unten bei diesen beiden Gleichungen erwarten wir sogar vier Integrationskonstanten. So, diese Integrationskonstanten sind erstmal, solange wir sie so stehen lassen, völlig okay, weil sie quasi etwas wie die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten angeben oder bieten. Wie kriegen wir die Integrationskonstanten üblicherweise weg? Ja. Genau. Ja, also wir müssen irgendwelche Bedingungen stellen, die dazu führen, dass wir die Integrationskonstanten fixieren können. Wir schauen das uns im Folgenden dann auch öfter mal an. Wie können wir die definieren, wie können wir sie festlegen. In der Physik unterscheidet man sehr feinfühlig zwischen Anfangs- und Randbedingungen. Bei so einer Gleichung wie hier mx2 plus kx gleich 0 wird man sagen, okay, also bei dieser Feder, wir kriegen ja zwei Integrationskonstanten raus. Wir könnten jetzt zwei Größen festlegen, zum Beispiel die Auslegung der Feder zum Zeitpunkt t gleich 0 und die Geschwindigkeit der Feder zum Zeitpunkt t gleich 0. Und schon haben wir zwei Bedingungen, die dann die beiden Integrationskonstanten fixieren. In der Physik sprechen wir an der Stelle von Anfangsbedingungen. Wenn wir jetzt dieselbe Differentialgleichung hätten und die würde lauten my2' plus ky gleich 0, würden wir in der Physik dann anschließend sagen, okay, das ist eine Ableitung nach einer x-Koordinate. Dann legen wir uns zwei Bedingungen fest und die würden wir an der Stelle nicht mehr Anfangsbedingungen nennen, sondern Randbedingungen. Aber letztendlich ist es wurscht. Wir brauchen zwei Bedingungen. Hier wird man üblicherweise auch zwei Randbedingungen stellen und zwei Anfangsbedingungen stellen. Insgesamt vier Bedingungen. Gut. Wir würden dann, jetzt muss ich erstmal gucken, da geht es weiter. Ne, das war zu viel. Wir sprechen nämlich dann, solange wir noch die Anfangsbedingungen nicht gelöst haben von der allgemeinen Lösung, und sobald wir die Konstanten, die Integrationskonstanten fixiert haben von der speziellen Lösung. Das heißt, in der allgemeinen Lösung haben wir noch die große Vielfalt aller Möglichkeiten, aller Lösungsmöglichkeiten. Das gibt dann auch so etwas wie eine Vielfalt, also diese Vielfalt gibt dann auch so etwas wie eine Kurvenschar an. Ich könnte dann das Integrationskonstanten C1 und C2, die kann ja dann alle möglichen Werte haben und dann habe ich halt eben auch alle möglichen Lösungskurven zur Verfügung. Sobald ich es aber fixiert habe, sobald ich die spezielle Lösung eingestellt habe, ist es genau nur noch eine Lösung. Und die definiert in dem Fall hier zum Beispiel, dass ich die Seite halt eben vorne und hinten eingepinnt habe. Solange ich das nicht weiß, gibt es alle Möglichkeiten. Da kann die Seite halt eben auch von mir aus so etwas machen. Also sobald ich weiß, okay, es ist eine Gitarrenseite, es ist eine Geigenseite oder was auch immer, üblicherweise sollten die vorne und hinten fixiert sein, ja, dann weiß ich, okay, so die große Vielfalt habe ich jetzt irgendwie einschränken müssen. So, dann gibt es noch eine Unterscheidung, die allerdings mehr philosophische Art ist. Es gibt implizite und explizite Differentialgleichungen. Bei den impliziten, das wäre so etwas wie das da oben, wo ich also eine Funktion von der Funktion und ihren Ableitungen bilde. Bei der anderen ist es halt eben eine aufgelöste. Also da könnte ich bei einer impliziten zum Beispiel auch hinschreiben, die Wurzel aus dem Sinus von y' von x mal y von x und so weiter ist gleich 0. Na, dann wäre das so eine implizite. Da muss ich noch eine Klammer zumachen. Aber ich kann sie natürlich auflösen, üblicherweise, indem ich jetzt erstmal quadriere, dann den Arcus Sinus bilde und dann habe ich sie halt eben in eine explizite überführt. Das ist nicht immer so leicht, weil da kann jetzt irgendwie die dritte Wurzel hier noch stehen, da muss ich mir dann schon überlegen, was ich halt eben genau machen muss. Und wir werden dann in einem späteren Zeitpunkt auch noch sehen, dass es Systeme von Differentialgleichungen gibt, Das sind dann zum Beispiel so Gleichungen, dass ich also sage, ich habe ein ganzes, Entschuldigung, da fehlt hier noch ein Pfeil. Ich habe also einen ganzen Set an Differentialgleichungen und die Lösung der Differentialgleichung, also diese y von x, die sind nochmal untereinander verkoppelt. Das heißt also, mein y1' hängt irgendwie von der y1, y2, y3, y25 ab und jede dieser diese Ableitung hängt halt eben von allen anderen Differentialgleichungen auch ab. Das sieht jetzt erstmal so aus, als wäre das vielleicht weit hergeholt, ist es aber nicht. Wir werden später gerade in der Quantenmechanik sehen, dass es für diese Form von Differentialgleichung viele, viele Anwendungsbeispiele gibt. Gut, dann schauen wir uns mal noch so ein Fragen dazu. Dann schauen wir uns mal so ein paar Beispiele noch an und kommen dann auch gleich in die erste in den ersten Typus von Lösungen rein. Und zwar letztendlich ist das die Separation von Variablen. Das heißt, wir werden jetzt nacheinander Lösungsmöglichkeiten erarbeiten für diese Differentialgleichung, damit Sie bei den einfachen Differentialgleichungen sofort rauskriegen, aha, die kann ich ja ganz locker so und so lösen. So, machen wir mal so eine Differentialgleichung, die da heißt, y' ist gleich y1 plus 4x². Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendeine Differentialgleichung wäre, die irgendeine besondere physikalische Relevanz hat. Wir kriegen jetzt dann gleich noch mal ein paar Beispiele mit physikalischer Relevanz. Aber das ist so eine Differentialgleichung, die jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so einfach zu knacken ist. Es sei denn, Sie wissen eh schon die Lösung, wie man mit der Separation von Variablen umgeht. Wir machen jetzt einfach Folgendes. Dieses y' ist ja nichts anderes als dy nach dx. Und wir gehen jetzt mit diesen differenziellen Größen dy und dx um, als wären es einfache mathematische Begriffe, mit denen wir multiplizieren und dividieren können. Das heißt, wir führen diese Differentialgleichung, also dieses Teil hier, insgesamt über in eine Differentialgleichung, die aussieht wie folgt. Dy durch y. Ja, ich packe also dieses y hier auf die Seite und ich packe das dx auf die andere Seite. Ist gleich dx 1 plus 4x². Gesundheit. Erstmal soweit klar. Jetzt integriere ich einfach auf beiden Seiten. Ich muss halt eben schon links und rechts immer genau das Gleiche machen. Wir wissen dann sofort, was hier rauskommt, hoffe ich zumindest. Also ein Integral von dy geteilt durch y, das ist so viel wie der Logarithmus naturales y. Plus die Integrationskonstante. Und auf der rechten Seite, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen, was es ist, aber vielleicht weiß es jemand von Ihnen. Also etwas wie der Arcus Tangens von 2x. Und das Ganze noch mit einem Halb verziert. Und auf der rechten Seite kriegen wir eine Integrationskonstante C2. Gut. Diese beiden Integrationskonstanten, die sind aber jeweils additiv. Deswegen können wir die insgesamt zusammenfassen zu einer Integrationskonstante auf irgendeiner dieser beiden Seiten C. Das ist eine andere Integrationskonstante, also das sind zwei andere Integrationskonstanten, als wir sie hier irgendwann mal kriegen werden. Weil die können wir halt eben schön zusammenfassen. Gut, was machen wir jetzt damit? Naja gut, um das y rauszukriegen, müssten wir hier halt eben e hoch bilden. Also die Umkehrfunktion vom Logarithmus Naturalis, das heißt also, wir haben an der Stelle y. Wir haben jetzt hier an der Stelle dann stehen e hoch 1/2 Argus Tangens von diesen 2x plus c. Das heißt, das kann ich ja dann schreiben als e hoch c mal e hoch 1/2 Argus Tangens. Das e hoch c mache ich jetzt irgendwie in eine Integrationskonstante, also nee, in eine Konstante k überführe ich das, mal e hoch 1/2 Argus Tangens von 2x. So, und schon habe ich die Lösung für diese Differentialgleichung, wie wir sie oben hingeschrieben hatten. Wie gesagt, die Differentialgleichung, die wir da oben links stehen haben, das ist jetzt keine, die besonders physikalischen Background hat. Nehmen wir zwei, drei, die einen physikalischen Background haben, wo sie dann auch sofort sehen, dass die Vorgehensweise zum richtigen Ergebnis führt. Nehmen wir uns mal den radioaktiven Zerfall vor. Da wissen wir, dass wir eine Menge an radioaktivem Material zum Zeitpunkt T0, wenn wir die vergleichen mit der Menge an radioaktivem Material zu irgendeinem anderen, späteren Zeitpunkt, T, und bilden dann mal die Differenz, na, dann haben wir ja Material verloren, deswegen ist das jetzt hier auch, also ich glaube, so ein bisschen was über radioaktiven Zerfall wissen Sie, ja, also diese Kreide, wenn die jetzt radioaktiv wäre, und ich würde sie mal in 3 Stunden angucken, hätte sie halt eben einen Teil dieser Kreide wäre verloren gegangen, zumindest als Kalk halt eben verloren gegangen. So, und wir hätten dann halt eben irgendeinen Verlust an diesem radioaktiven Material. Und wenn wir uns das anschauen, dann gibt es eine Beziehung zwischen diesen beiden Größen. Und zwar einerseits, was wir verlieren, das hängt ab quasi von diesem Material, was wir zum Zeitpunkt T hatten. Es hängt ab von der Zeitspanne, die wir betrachten. Und es gibt noch einen Proportionalitätsfaktor, der abhängig ist davon, welches Material wir betrachten. Ob das jetzt Uran ist oder ob es Jod ist oder sonst irgendwie. Jo. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass wir das natürlich umschreiben können als, ich schreibe es noch ein bisschen anders, als Q von T0 minus Q von T durch T0 minus T ist gleich minus Lambda Q von T. Und wenn wir jetzt den Grenzübergang Limes T0 gegen T machen, dann kriegen wir daraus, dass das ist Q Punkt von T gleich minus Lambda Q von T. Differentialgleichung, um es nochmal zu prüfen, erste Ordnung, weil wir nur eine Ableitung haben, ersten Grades, weil die unbekannte Funktion und alle ihre Ableitungen, gut, es ist an der Stelle jetzt nur die erste, halt eben im ersten Grad, im ersten Exponenten da sind. Es ist eine gewöhnliche Differentialgleichung, wir haben nur eine Variable, nämlich die Zeit t. Es ist eine homogene, weil ich kann es ja umschreiben in die Form ist gleich 0. Gut, es ist eine explizite Differentialgleichung, weil halt eben alle Terme einfach nur so dastehen, wie sie halt eben gebraucht werden. Und das System von Differentialgleichung, gut, es gibt nur eine Differentialgleichung, also kein System. So, die Lösung ist auch schon allen klar, oder nicht? Ja, ne? Also, das schreiben wir jetzt hier um als dq nach dt. Na, dann wird man jetzt hier dq durch q schreiben, ist gleich, ich schreibe es jetzt wieder mal um, wie wir es vorher hatten, ist gleich minus lambda dt. Gut, dann gibt es hier ein Logarithmus Naturales von q, ist gleich minus lambda t plus eine Integrationskonstante c. Und dann können wir schreiben, q von t ist gleich e hoch minus lambda t plus c, also ist das gleich e hoch c, also e eine Integrationskonstante oder ja, eine Konstante k mal e hoch minus lambda t. So, jetzt an der Stelle wird auch klar, was diese Integrationskonstante k eigentlich ist. Also von der Dimension her ist es eh klar. Von der Dimension her muss das etwas sein wie q, weil hier hinten e hoch ist ja eine dimensionslose Größe. Und wenn wir dann da drüben eine Masse stehen haben, dann muss hier irgendwo eine Masse vorkommen. Das heißt, es ist das Einzige, was uns noch überbleibt, ist, dass das k die Dimension einer Masse hat. Wenn wir jetzt das t mal gleich 0 setzen, nee, t gleich 0, dann folgt daraus, dass wir q zum Zeitpunkt t gleich 0 betrachten und dann bleibt hier auf der rechten Seite über k mal e hoch 0, also muss das k gleich q 0 sein. Ja, weil e hoch 0 ist 1, also k gleich q 0. Das heißt also, was wir hier stehen haben, ist q 0 mal e hoch minus lambda t.
Ja. Wie kann es sein, dass dann e hoch c eine Dimension hat auf einmal?
Nee. Das e hoch c hätte jetzt erstmal, also e hoch c wäre ja das k.
Ja.
Das kann schon eine Dimension haben. E hoch c kann eine Dimension haben.
Aber e hat keine Dimension.
Nee. Ich muss nur halt eben anschließend irgendwie die Dimension herstellen. Ja, und muss damit sagen, was quasi an der Stelle das e hoch c eine Dimension haben muss.
Okay.
Ja. Ja. Gut, also es wäre so ein einfaches Beispiel aus dem radioaktiven Zerfall. Fast genauso einfach, wie leitet man die barometrische Höhenformel ab? Barometrische Höhenformel, wenn Sie sich die mal anschauen, die lautet eigentlich P minus an der Stelle X 0 minus P an der Stelle X ist gleich minus G mal Rho. Wir machen es jetzt etwas schwieriger, um es anschließend allerdings wieder zu vereinfachen. Was da normalerweise kommt, steht minus G mal Rho mal H. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass dieses Rho ebenfalls noch X-abhängig ist. Und h ist natürlich so etwas wie x0 minus x. Können Sie vielleicht aus der Schule noch, barometrische Höhenformel. Also wenn wir halt eben jetzt hier den Luftdruck P0 haben, gehen nach oben, dann wird der Luftdruck immer kleiner. Und zwar je mehr Höhe wir halt eben haben. Und dieser Verlust an Luftdruck, der wird quasi mit g mal rho mal h, also Höhe, Höhendifferenz, beschrieben. Und wenn wir halt eben dasselbe in die Tiefsee hineinmachen, dann starten wir halt eben auch bei P0 und der Druck wird immer größer. Auch wieder nach Maßgabe G mal Rho, allerdings jetzt an der Stelle vom Wasser, mal Höhendifferenz zur Wasseroberfläche. So, das sieht jetzt noch nicht wie eine Differentialgleichung aus, sondern ja, wie eine ganz normale Gleichung. Wir können aber eine Differentialgleichung daraus machen, um dann halt eben anschließend für das P von X irgendeine Lösung angeben zu können. Wie können wir das erreichen? Wir können zum Beispiel das so erreichen, dass wir sagen, okay, für das Rho von X, Rho ist ja immer M durch V, also Masse geteilt durch Volumen. Und für das V, da wissen wir auch, weiß ich nicht, ob Sie es schon wissen, P mal V ist gleich NRT, genau, ich habe es irgendwo gehört. NRT von X. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, also das Rho gleich M durch V und das V halt eben aus diesem Term hier, dann steht hier Rho von X ist gleich M von X und dann steht da geteilt durch NRT von X mal P von X da. Ja, also das V hier quasi auf Freischaufeln hier oben einsetzt und dann kriege ich das hier raus. Und dann steht oben, also jetzt alles wieder in die oberste Gleichung eingesetzt, steht da oben P von X minus P von X geteilt durch X0 minus X ist gleich minus G mal Rho. Und da steht jetzt M von X, NR, P von X mal P von X. So, ich glaube, jetzt sehen Sie schon, dass das zu einer Differentialgleichung wird. Wenn ich halt eben das X gegen X0 streben lasse, dann steht nämlich hier P von X' ist gleich minus G M von X, NR, T von X mal P von X. Jo. Hier sind wir im Latein am Ende, weil weiter kommen wir jetzt nicht, weil wir nicht wissen, wie M von X aussieht, wie T von X aussieht. Jetzt hier für das Werk an der Tafel machen wir Folgendes. Falls M von X gleich M und T von X gleich T, da kommen wir weiter. Dann steht nämlich hier, also falls das gilt, dann steht hier einfach, das ist minus G M NRT mal P von X. So, und wie wir das behandeln, das wissen wir inzwischen. Ne? Wir würden nämlich wieder die Integrationsgrößen, also die Variablen, halt eben trennen voneinander. Dann steht jetzt hier so etwas wie dp nach dx, da wird man das dp auf der einen Seite lassen, durch p von x ist gleich minus g m nrt mal dx. Gut, und jetzt haben wir wieder das alte Spiel. Das gibt dann Logarithmus naturalis p von x ist gleich diese ganzen Variablen hier mal x plus eine Integrationskonstante c. Und dann haben wir wieder hier p von x ist gleich e hoch minus g m nrt mal x. Integrationskonstante schaufeln wir wieder vor mit dem k. Und wieder sehen wir, was die Integrationskonstante sein muss. Nämlich wenn wir x gleich 0 setzen, dann steht hier p0 mal e hoch 1, also steht k gleich p0, also steht hier p an der Stelle 0 e hoch minus gm durch nrt mal x. Und schon haben wir die barometrische Höhenformel. Wie gesagt, das gilt halt eben nur für den Fall, dass wir wirklich m von x gleich m setzen können, t von x gleich t. Ansonsten hätten wir die hier eine Integration durchzuführen über mx t von x dx. Das wäre dann etwas schwieriger, aber möglicherweise trotzdem machbar. So, ich glaube, uns ist jetzt allen klar, wie das insgesamt funktioniert. Und wir brauchen jetzt erstmal ein weiteres Beispiel, habe ich noch. Aber es ist klar, ne? Oder? Gut. Dann lassen wir das andere Beispiel weg. Das heißt, jetzt verallgemeinert gesprochen, können wir Folgendes sagen. Wenn y' von x gleich f von x mal g von y ist, wenn ich also quasi diese Gleichung so schreiben kann, dass ich eine Funktion habe, die von x abhängig ist, eine zweite Funktion, die von y abhängig ist, dann gelingt es mir immer zu schreiben, dy durch g von y ist gleich f von x dx. Dann kriege ich jetzt hier bei der Integration irgendeine Funktion, die weiß ich jetzt im Augenblick nicht, dieses z von y raus. Hier drüben kriege ich auf jeden Fall die Stammfunktion f von x raus und ich kriege anschließend ein c raus. Und dann kriege ich halt eben ein y dann anschließend als die zu z inverse Funktion z hoch minus 1 angewendet auf f von x plus c. In unserem Beispiel hat man immer e hoch irgendwie rausgekriegt. Also genauer gesagt, hier hat man einen Logarithmus rausgekriegt. Aber das war halt eben auch deswegen so, weil wir hier ja nur immer geteilt durch y stehen hatten. Wenn da jetzt irgendwie eine schwierige Funktion stehen würde, dann würden wir irgendeine andere Funktion, also nicht den Logarithmus von y, sondern irgendeine andere Funktionalität rauskriegen. Und dann wird man halt eben davon die inverse Funktion nehmen müssen. Gut, dann lassen wir das alles weg. Dazu erstmal Fragen, soweit? Alles ein leichter Aufgalopp, den wir jetzt hier im Augenblick machen. Wir machen es jetzt eine Spur schwieriger. Bisher hatten wir immer, wenn wir uns das anschauen, Differentialgleichungen gehabt. Die waren erster Ordnung, ersten Grades und vor allem sie waren homogen. Und wir gehen jetzt eine Spur schwieriger, indem wir inhomogene Differentialgleichungen anschauen. Das heißt, wir betrachten uns so etwas wie y' ist gleich a von x mal y von x plus b von x. Und in der Nomenklatur haben wir bisher immer betrachtet b von x gleich 0. Und wir wissen auch schon, wie das y' für b, also falls b von x gleich 0 ist, also falls wir die Homogene haben, wissen wir auch schon, wie die Lösung aussieht. Nämlich y von x ist gleich e hoch a. Und das davon ist Integral mal e hoch c, also mal k. Ist es uns allen klar, dass es so ist? Oder soll ich es nochmal herleiten? Wer braucht es nochmal kurz hergeleitet? Okay, dann ist es trivial scheinbar. So, was machen wir, wenn wir jetzt halt eben das b von x ungleich 0 haben. Vielleicht ist das ja schon bekannt. Eine spezielle Lösung suchen, ja, okay. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man jetzt die spezielle Lösung nicht sofort sieht, ja. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn es auf Anhieb gelingt, genau. Und eine Möglichkeit, die quasi immer zum Erfolg führt, ist, wir überführen dieses k in ein k von x. Man nennt das dann die Variation der Konstanten. Also ist eigentlich ein schöner Begriff. Konstante ist eigentlich eine Konstante. Ja? Und jetzt variieren wir die nochmal zusätzlich. Wir führen die also in eine x-Abhängigkeit. Ich finde das so schön, schreibe es jetzt mal hin. Variation der Konstanten. Also ganz klar, ne? Also erste Lösungsmöglichkeit, ich sehe die spezielle Lösung, abgehakt. Zweite Möglichkeit, ich kann es irgendwie so da oben hinfriemeln, dass halt eben doch eine homogene Lösung rauskommt. Sehe ich es nicht? Ist es schlecht? Ansonsten abgehakt, machen wir. Aber greifen beide ersten Fälle nicht, dann nehmen wir die Variation der Konstanten. So, das heißt, wir setzen jetzt, also wir machen folgenden Ansatz. Wir wissen, dass die Lösung der Homogenen das hier oben ist. Ich schreibe das jetzt immer noch ein bisschen anders, damit ich mir nicht immer hier einen Wolf schreiben muss. Ich schreibe das als e hoch a von x. Ja, also als Stammfunktion von dem kleinen a. So, das heißt, unser Ansatz lautet jetzt wie folgt. Das sei k von x e hoch a x. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das k von x aussehen muss. Damit, ja, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass wir da oben die Differentialgleichung, die inhomogene quasi lösen können. Also, y' von x ist k' von x mal e hoch ax. Plus k von x. Und das hier abgeleitet heißt ja a von x mal e hoch ax. Und das setze ich jetzt gleich dem rechten Term oben. Also a von x mal y von x. Y von x ist aber k von x mal e hoch ax plus b von x. Und damit sehen wir schon, dass zwei der Terme identisch sind. Ich hoffe, Sie sehen es. Hier steht k, k, e hoch a und hier steht ein a Strich, groß a Strich. Und hier steht ein klein a, aber groß a' ist ja klein a, weil a die Stammfunktion von dem kleinen a ist. Also sind die beiden Terme hier identisch. Also habe ich hier drüben quasi stehen, was das k' sein soll. Nämlich k' von x muss sein b von x geteilt durch e hoch ax. Oder um es ein bisschen schöner zu schreiben, e hoch minus a x. So, und jetzt bleibt halt eben nur Folgendes, das muss nicht unbedingt trivial sein, aber es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, auf der Tafelebene eine Lösung. Das ist dann Integral b von x e hoch minus a von x dx plus weiterhin eine Integrationskonstante c. So, das heißt, die gesamte Lösung sieht jetzt wie folgt aus. Das ist y von x, ist ja gleich k, wo haben wir es stehen? K von x, also dieser ganze Kram, der hier steht. Integral b von x e hoch minus a x dx plus c mal dem e hoch a von x. Das ist die Lösung. Wie gesagt, das muss jetzt nicht trivial sein, weil es kommt natürlich schon darauf an, wie sieht das b von x aus, wie sieht das e hoch a x aus, aber Auf der formalen Ebene haben wir damit jetzt eine Lösung erreicht. Damit können wir also wirklich jegliche Lösung oder jegliche Differentialgleichung knacken, die halt erster Ordnung, ersten Grades und inhomogen ist. Rückfallposition ist immer ganz klar, wir haben stattdessen die allgemeine Lösung, die spezielle Lösung halt eben erraten. Machen wir es mal an einem Beispiel uns klar. Beispiel sieht wie folgt aus. Y' plus 1 durch x, y gleich 1 plus x. Die homogene Gleichung wäre, dass 1 plus x ist 0. Und dann hätten wir als Lösung der y, beziehungsweise als Zwischenschritt, die y durch y ist gleich minus dx durch x. Wir würden also da jetzt herausbekommen, Logarithmus naturales y ist gleich minus Logarithmus naturalis von x plus eine Integrationskonstante c. Wir würden daraus bekommen, Exponentialbildung y ist gleich, und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, wir könnten es wie folgt schreiben, das ist Logarithmus naturalis von x hoch minus 1. Na, das würde ja dann auch wieder das hier vorne liefern. Und dann hätten wir hier als Lösung ein 1 durch x mal e hoch c. Gut, das wird man dann so in c Schlange geteilt durch x halt eben wandeln. Damit hätten wir jetzt die Lösung der homogenen Differentialgleichung. So, und wenn Sie sehen, wie jetzt die Partikularlösung aussieht, dann ist alles bestens. Wenn nicht, müssen wir den Weg über die Variation der Konstanten gehen. Es gibt so eine Regel, was man als erstes immer probieren kann für die Partikularlösung. Das ist, dass man das, was hier hinten steht, quasi als Ansatz nimmt. Das heißt, wir würden als Ansatz so etwas nehmen wie, also jetzt wirklich nur für die Partikularlösung, p von x ist gleich a mal x plus bx². Also jeden Term quasi mit einem weiteren x versehen, irgendwelche Vorfaktoren davor schreiben, in der Hoffnung, dass das dann anschließend trägt. Und wenn es trägt, ist bestens, dann haben wir die Partikularlösung und die plus die homogene Lösung. Das wäre quasi jetzt hier die homogene Lösung. Das wäre dann okay. Schauen wir es uns an. Dann wissen wir schon, was die Lösung ist. Und wir versuchen es dann im zweiten Schritt nochmal mit dieser Variation der Konstanten. Also, was kriegen wir raus? Wenn wir es in die Differentialgleichung einsetzen, kriegen wir raus, also y', das ist a plus 2bx. Jetzt setzen wir das y hier ein, plus a plus bx ist gleich 1 plus x. Okay, da steht 2a plus 3bx ist gleich 1 plus x. Und es ist richtig, wenn a gleich ein Halb und b gleich ein Drittel ist. Das heißt, die Partikularlösung müsste also sein, und damit wäre die Gesamtlösung gleich homogene plus partikular, wäre dann C Schlange durch x plus ein halb x plus ein Drittel x Quadrat. Also, damit hätten wir jetzt die Lösung erzielt, indem wir uns, so wie für ihn vorgeschlagen, die Partikularlösung halt eben irgendwie erraten und dann feststellen, aha, das ist sie tatsächlich. Wären wir jetzt nicht auf den Gedanken gekommen, wie die Partikularlösung aussehen könnte, hätten wir genau das jetzt machen müssen, das machen wir jetzt noch, dass wir die Variation der Konstanten halt eben nehmen. Den zweiten Schritt, wir versuchen irgendwie durch Substitution das Teil wegzukriegen, also daraus eine homogene Differentialgleichung zu machen, muss ich sagen, die habe ich also weder jetzt hier noch zu Hause irgendwie erkannt. Also wenn Sie da auf einen guten Gedanken kommen, können Sie mir das dann anschließend verraten als zweite Lösungsmöglichkeit, aber ich sehe jetzt hier keine Möglichkeit. Erstmal soweit klar. Gut, dann würden wir jetzt versuchen, die Lösung mal auf die andere Tour rauszukriegen. Nämlich über die Variation der Konstanten. Also, die Lösung der homogenen Differentialgleichung war C Schlange durch x. Und jetzt machen wir das genau so, wie es die Vorschrift ist. Wir variieren die Konstante. Damit haben wir jetzt nicht mehr die homogene, sondern haben jetzt möglicherweise die allgemeine. So, wir würden das jetzt also hier, ich schreibe die Differentialgleichung gerade nochmal hin, die wir als Ursprung haben. Das ist diese da, ne? Wir würden das jetzt also in die Differentialgleichung einsetzen. Das heißt, da stünde also, ich lasse mal jetzt die Schlange wieder weg, da stünde jetzt C' durch x plus c durch x², allerdings mit Minuszeichen. Plus y, also c durch x, nochmal durch x, also x Quadrat, ist gleich 1 plus x. Und dann stünde jetzt c', also die zwei, das sehen wir sofort, kürzen sich gegeneinander weg. c' ist gleich x plus x Quadrat. Und damit wird man rauskriegen, c ist gleich ein halb x. Warte mal, jetzt bin ich aber. Ach so, doch. X Quadrat plus ein Drittel x hoch 3. Was haben wir da unten rausgekriegt? Genau, jetzt wird er noch durch x dividiert. Was ein Glück. Danke. Genau darüber bin ich eben erstmal gestolpert. So, plus noch eine Konstante, die wir C2-Schlange nennen, durch die Integration. So, das heißt, wenn wir das jetzt da oben einsetzen, kriegen wir raus, y gleich c. Wir vielleicht doch überall die Schlange noch drüber machen sollen. Tschak, 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 tschak. So, also C-Schlange eingesetzt, gibt es jetzt hier oben ein halb x plus ein Drittel x Quadrat plus C-Doppelschlange durch x. Jo, und wenn wir die beiden Gleichungen uns anschauen, also die beiden Lösungen anschauen, dann stimmen die genau überein. War es ein Glück, ne? Also es heißt, es ist vollkommen d'accord, wenn Sie die Lösung erraten können, die Partikularlösung, dann nehmen Sie die erratene Partikularlösung, bestens. Wenn Sie nicht erraten können, müssen Sie halt eben über diese Variationsverfahren gehen. So, es gibt so ein paar Regeln, wie man also mit diesem Erraten vorgehen kann. Die schreibe ich gerade mal hin. Also, falls d von x folgende Struktur hat, dann ist der empfohlene Lösungsansatz wie folgt. Also, falls dieses b von x, das man übrigens auch, also dieses inhomogene Glied, nennt man auch oftmals Störglied, weil das dann später in der Physik auch oftmals von irgendeiner externen Störung halt eben hervorgerufen wird. Also, falls dieses Störglied die Struktur hat e hoch kx mal Sinus mx, dann wird empfohlen e hoch kx mal a Sinus mx plus b Cosinus mx zu nehmen. Also einfach im Sinne von, ich versuche die Partikularlösung zu erraten und dann ist das, also so wie wir da unten gesagt hatten, wir wählen mal als Partikularlösung dieses ax plus bx Quadrat. So wird man halt eben jetzt hier erstmal reingehen mit so einem e hoch kx a Sinus plus b Cosinus. Dasselbe gilt übrigens auch, wenn da jetzt stehen würde, e hoch kx Cosinus mx. Genau derselbe Lösungsansatz. Wenn da steht a kx a0 plus a1x plus a2x Quadrat und so weiter und so weiter, ist der empfohlene Lösungsansatz wie folgt, auch wieder ein e hoch kx und dann a0 plus a1x plus a2x Quadrat und so weiter. Ja, ich hätte vielleicht das und so weiter jetzt hier doch wirklich ausschreiben sollen, plus ein anx hoch n, dann ist nämlich hier dann anschließend ein a n plus 1 x hoch n plus 1 empfohlen. Das sind so, und da sehen wir auch, warum er das vorhin mit diesem a x Quadrat plus b x ax plus bx² gemacht haben. Wir hatten zwar das e hoch kx nicht davor stehen, aber wir haben im Prinzip einfach das hier, diese Klammerausdruck halt eben verwendet und haben daraus diesen Term gemacht. Das sind so zwei Ansätze oder mehrere Ansätze, die man auf jeden Fall nehmen könnte. Und dasselbe gilt dann nochmal, wenn wir Folgendes haben. Schreib's als Summe. Summe AI XI mal Sinus MX plus Summe über BI XI Cosinus MX. Dann macht man daraus auch wieder, so ähnlich wieder oben, Summe über AI XI Sinus MX plus Summe über BI XI Cosinus MX. Wobei jetzt ist halt eben nochmal die feine Unterscheidung. Hier geht das I von 0 bis N. I gleich 0 bis S. Und hier geht es dann I gleich 0 bis N plus 1. Und hier I gleich 0 bis S plus 1. So, das sind so, wie gesagt, empfohlene Lösungsansätze, die führen in der Regel zu einer guten Lösung, aber wie gesagt, in der Regel. Ja, muss jetzt nicht sein, dass sie wirklich dann damit zum Lösungsansatz kommen. Wenn nicht, einfach Variation der Konstanten. So, gibt es da jetzt erstmal nochmal Fragen? War es zu leicht? Zu leicht, okay. Wer fand es okay vom Schwierigkeitsgrad her? Okay, gut. Und die anderen fanden es zu schwierig oder auch zu leicht? Wer fand es zu schwierig oder zu schnell? Ich muss mich wieder ein bisschen anpassen. Das ist ja eure Vorlesung, habe ich ja gesagt. Gut, dann indifferent und die Mehrheit hat jetzt erstmal gesagt, es war okay. So, wir betrachten uns jetzt zwei Differentialgleichungen, die wir in der Physik ebenfalls des Öfteren haben. Das ist nämlich die Bernoulli-Gleichung, also die Bernoullische Differentialgleichung. Und dann anschließend die Ricardische Differentialgleichung. Machen wir erstmal den Bernoulli. Der sieht wie folgt aus von der Differentialgleichung her. Y' von x ist gleich a von x mal y von x plus b von x. Bis dahin ist ja alles gut, ne? Das wissen wir ja alles schon. Mal y hoch Alpha von x. Und das Alpha soll ungleich 0 sein. Sonst wäre es trivial. Ja, dann hätten wir einfach die inhomogenen Differentialgleichungen erster Ordnung, ersten Grades. Es soll aber auch, es macht irgendwie auch Sinn, ungleich 1 sein. Wenn es nämlich gleich 1 wäre, könnte man nämlich das a von x plus b von x gleich zusammenfassen. Also das macht jetzt irgendwie beides einen Sinn. So, wie gehen wir da dran? Wir gehen erstmal damit dran, dass wir sagen, wir substituieren das y von x, was wir nicht kennen, in ein Z von x, was wir ebenfalls nicht kennen, hoch Beta. Das macht es jetzt auf den ersten Blick auch nicht einfacher. Oder? Nein, also ich finde nicht. Und wir brauchen ja dann für die Differentialgleichung das y'. Das ist dann gleich Beta mal z von x hoch Beta minus 1. Mal z' von x. Was haben wir uns da jetzt eingebrockt? So, wir setzen das jetzt mal ein. Ich lasse mal diese ganzen von x weg hier. Das führt hier nur zur Verwirrung. Lassen das auch bei dem x und bei dem b weg, also das bei dem a und bei dem b weg. So, wir machen jetzt mal Folgendes, wir schaufeln alles auf eine Seite und ziehen noch ein Beta z hoch Beta minus 1 raus. Also bleibt auf der linken Seite einfach nur das z' über und auf der rechten Seite, also wenn wir es rübergeschaufelt haben, steht da a durch Beta, das kompensiert hier das rausgezogene Beta. Und dann steht hier Beta geteilt durch z hoch Beta minus 1, also bleibt da über ein, nicht minus, ein z. Und dann bleibt noch über ein minus b, auch wieder durch Beta, z hoch Beta und das Ganze noch hoch Alpha, das ist ja nichts anderes als z hoch Beta mal Alpha. Und das geteilt durch z hoch Beta minus 1. Und das ist gleich 0. Gut, das hier können wir auch schreiben als z hoch Beta Alpha minus Beta plus 1. Ich mache mal so Seitenbemerkung, z hoch Beta Alpha minus Beta plus 1. Und das können wir wiederum schreiben als z hoch 1 minus 1 minus Alpha mal Beta. Bitte nochmal überlegen, dass das stimmt. Sieht vernünftig aus, ne? So, vielleicht hätte man da oben noch Folgendes sagen sollen. Als wir das Beta eingeführt haben, dass das Beta bitte ungleich 0 sein soll. Das macht jetzt hier an verschiedenen Stellen Sinn, weil hier steht so ein A durch Beta, B durch Beta. Das wäre mit dem Beta gleich 0 blöd. So, wenn das Beta ungleich 0 ist, dann steht hier ein Beta mal z hoch minus 1. Mal der Klammer ist gleich 0. Lässt sich am besten dadurch beschreiben, dass wir sagen, okay, die Klammer soll gleich 0 sein. Ja? Weil z gleich 0 wäre blöd, ne? Das würde auch keine besonders gute Lösung liefern. Also z' minus a durch Beta z minus b durch Beta und dann steht da z1 minus 1 minus Alpha mal Beta gleich 0. Das Beta ist im Augenblick aber völlig frei verfügbar. Ja, wir haben jetzt da oben ja nichts gesagt, wie das Beta aussehen soll. Und wir wählen jetzt das Beta. Hat jemand einen guten Vorschlag, wie wir es Beta wählen könnten? Also Sie haben das Beta zur freien Verfügung. Wie würden Sie es wählen? Ja? Wie kommen Sie auf den guten Vorschlag? Na, dann steht hier 1 minus Alpha durch 1 minus Alpha, also steht hier insgesamt eine 1. Dann steht hier 1 minus 1, also steht hier z hoch 0. Und damit habe ich was raus? Habe ich z' a durch 1 minus Alpha, also schreibe ich gleich anders. 1 minus Alpha mal z minus b 1 minus Alpha mal z hoch 0, schreibe ich erst gar nicht mehr hin, ist gleich 0. Okay. Was habe ich jetzt hier stehen? Also ich schreibe es vielleicht nochmal expliziter hin, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Ich habe ja gesagt, um das Ganze da zu vermeiden, lasse ich mal überall die von x weg. Also beim z wissen wir, das ist von x, aber da gibt es jetzt irgend so ein a von x, gibt ein b von x. Was ist das? Genau, das ist, ich schiebe es mal ein bisschen höher. Das ist genau die Differentialgleichung, die wir hier stehen haben. Okay, da ist noch das 1 minus Alpha jeweils dran multipliziert, aber das ist, glaube ich, egal. Das sieht jede und jeder sofort. Das ist eine Differentialgleichung, wie wir sie eben gerade gelöst haben. Eine inhomogene Differentialgleichung erster Ordnung, ersten Grades. Und da wissen wir die Lösung schon. Die haben wir schon rausgekriegt. Das heißt also, sobald wir diese Substitution hier vorgenommen haben, kriegen wir sofort eine Differentialgleichung, die wir eben schon geknackt haben. Und wir wissen dann, dass wir die Lösung, also das y von x, was wir ja eigentlich suchen, schreiben können als ein z von x hoch Beta. Beta haben wir aber gesagt, ist 1 durch 1 minus Alpha. Und dass wir mit Hilfe des z von x, was wir aus der Differentialgleichung, der inhomogenen Differentialgleichung rauskriegen, dass wir das dann halt eben direkt einsetzen können. Schreiben wir uns nochmal die Lösen der inhomogenen Differentialgleichung hin. Das war also das z von x, was wir dann rauskriegen, ist dann gleich dem, was wir hier unten stehen haben. Das ist also der inhomogene Term, Integral b von x, das ist jetzt hier b von x, 1 minus Alpha noch dazu, mal e hoch minus Integral a von x, auch 1 minus Alpha, gut, das hätte ich auch vor das Integral schreiben können, dx. Und dann steht da noch ein plus c, plus Integrationskonstante, und dann steht da wieder das Integral e hoch plus a von x, 1 minus Alpha dx. Gut, und das jetzt halt eben dieser Gesamtausdruck noch hoch 1 minus 1 geteilt durch 1 minus Alpha und schon haben wir die Lösung raus. Alles klar? Also es heißt, eine Differentialgleichung wie die da oben, die löst ist in Zukunft keine Furcht mehr aus, sondern die lösen wir dann einfach mal schnurstracks, indem wir das Alpha halt eben, oder das, indem wir so eine Substitution machen mit dem Beta gleich 1 minus 1 geteilt durch 1 minus Alpha und dann haben wir die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung, setzen sie ein und schon kriegen wir alles raus. Beispiel dazu oder ist es klar? Ja. Wo fängt die an? Ja. Fehlt noch irgendetwas?
Ein dx.
Ein dx. Ja, fürs erste Integral fehlt nochmal ein dx. Stimmt. Stimmt. Wobei wir halt eben jetzt hier aufpassen müssen mit den x'en. Ich mache es nochmal explizit. Wenn wir hier so Striche reinmachen, dann wäre es vielleicht logischer oder klarer, dass es zwei unterschiedliche x-Integrationen sind. Okay. Brauchen wir ein Beispiel oder ist es so klar? Wer hätte gerne ein Beispiel? Eine, zwei, drei? Nee. Dann die Mehrheitsentscheidung. Sorry, nein. So eine zweite Differentialgleichung, die wir oft vorfinden, ist die Ricardsche Differentialgleichung. Die sieht ganz ähnlich aus wie das, was wir da oben haben. Y' von x ist gleich a von x, y von x plus b von x, y Quadrat von x. Okay, das können wir uns vorstellen. Da setzen wir einfach das Alpha gleich 2. Und schon haben wir die bernoullische Differentialgleichung. Das Blöde ist, hier hinten kommt noch ein inhomogener Term dazu. So, da muss ich jetzt eins dazu sagen. Ganz allgemein gibt es dafür keine Lösung mehr. Es gibt aber zwei Fälle, da findet man doch eine Lösung. Und zwar, also eine allgemeine Lösung, muss man dazu sagen. Und zwar erstens, Sie haben eine Partikularlösung erraten. Bestens, dann machen wir wie folgt weiter. Und der zweite Fall, der gilt allerdings nur dann, wenn, also der zweite Fall kriegen wir gleich, wenn das b ungleich 0 ist, das ist aber auf jeden Fall sinnvoll. Gibt es eine Substitutionsmöglichkeit, die eventuell zum Resultat führt. Also, Sie haben eine Partikularlösung gefunden, erraten. Tolle Sache. Dann ist der Ansatz wie folgt, y von x ist gleich ein z hoch x plus diese Partikularlösung. Okay, das ist jetzt eigentlich eine triviale Aussage, ja, denn die allgemeine Lösung, die Sie suchen, ist immer, ist immer irgendeine Lösung, für die, plus die Partikularlösung. Wenn es aber so ist, dann können wir jetzt mal wie folgt einsetzen. Dann ist es y' gleich z' plus yp' ist gleich a mal z plus a mal yp plus b mal z Quadrat plus b mal 2z yp plus b mal yp Quadrat plus c. Ich hoffe, dass ich mich nirgendwo verschrieben habe. Für das yp soll aber gelten, natürlich, dass es yp' ist gleich a mal yp plus b mal yp' p Quadrat plus c. Ja? Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, hier gibt es ein yp', hier gibt es ein ay, hier gibt es ein byp Quadrat, hier gibt es ein c. Die canceln sich jeweils gegeneinander weg. Und dann fasse ich die Gleichung ein bisschen anders zusammen, als sie jetzt hier steht. Ich fasse nämlich einfach mal alles, was mit z linear zu tun hat, in eine Klammer rein. Dann steht da noch plus b mal yp mal 2. Das sind die beiden Terme. Und dann steht da noch ein bz Quadrat. So, was ist das, was jetzt hier steht? Ich glaube, Sie haben es eben richtig gesagt. Das ist der Bernoulli. Ja, das ist einfach eine Bernoulli-Gleichung für Alpha gleich 2. Also hier haben wir so etwas wie ein modifiziertes A Schlange von x. Okay, A kennen wir, B kennen wir, das sind ja hier die beiden Funktionen, die schon drin sind. Das yp haben wir ja tollerweise geraten. Also kennen wir auch das yp von x mal z. Und dann steht hier das b von x mal z von x zum Quadrat. Ja. Bernoulli für Alpha gleich 2. Das heißt, dadurch, dass wir das yp jetzt geraten haben, mal ansatzweise, wie gesagt, kommen wir zurück auf eine Bernoulli-Gleichung und die Bernoulli-Gleichung führen wir zurück auf eine inhomogene Differentialgleichung, wo wir die Konstante variieren und insofern alles im Griff haben, sofern wir dann die Integrale wirklich knacken können. Gut, was machen wir, wenn wir es nicht geraten haben? Es gibt eine Möglichkeit, die eventuell, wie gesagt, zur Lösung führt. Und wir sehen dann auch gleich, wann sie führt und wann sie nicht führt. Wir machen folgende Substitution. Auf die käme keine. Ja, also zumindest nicht hier innerhalb der Vorlesung. Deswegen frage ich auch nicht, haben Sie einen guten Vorschlag oder so? Ich käme nämlich auch nicht drauf. Also, das ist, wir substituieren durch folgende Funktion. U' geteilt durch bx u von x. Ist schon okay, ne? Genau. Okay, ich habe Sie unterschätzt, ich weiß, Sie wären da locker drauf gekommen. So, das y' ist dann gleich, also wir müssen das ja irgendwie in die Differentialgleichung anschließend einsetzen, ist gleich u2' durch bu minus u' b' b' b Quadrat so rum mal u. Das ist, wenn ich das b halt eben jetzt hier differenziere. Und wenn ich jetzt hier dieses u differenziere, dann komme ich da auf ein u' Quadrat b u Quadrat. So, jetzt stimmen die Vorzeichen noch nicht, weil hier kommt noch ein Plus raus, hier noch ein Plus raus. Und damit haben wir das Teil ersetzt. So, in Anbetracht dessen, dass wir jetzt Vorlesungsende haben, schreibe ich jetzt einfach die Lösung hin. Also wir setzen jetzt dieses y' und das y in die Differentialgleichung ein, sprich in diese Ricardsche Differentialgleichung, und kriegen dann anschließend für das u' oder für das u selbst eine Differentialgleichung raus. Die sieht nämlich aus wie folgt. u2' ist gleich u a von x plus b' von x durch b von x, Klammer zu, minus c von x b von x mal u von x. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, ne, weil das u2' drin vorkommt. Und mit Differentialgleichung zweiter Ordnung beschäftigen wir uns nächste Woche. Ja, aber zumindest haben wir jetzt mal schon einen guten Einblick halt eben gekriegt, wie wir so von einer Differentialgleichung auf die nächste höhere Schwierigkeit kursen können. Okay, schöne Hauptvorlesung, schönes Wochenende. Bis in einer Woche.